Wusstest du, dass Kohlenmonoxid CO geruchlos, farblos und hochgiftig ist? Eine unbemerkte Vergiftung kann für Piloten und Passagiere fatale Folgen haben und das schneller, als man denkt.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns in der Privatpiloten-Lounge. Heute sprechen wir über ein Thema, das natürlich sehr, sehr wichtig ist, weil es die Flugsicherheit betrifft. Es wird aber leider auch oft unterschätzt. Und daher haben Johann und ich uns gesagt, lass uns über das Thema Kohlenmonoxid und seine Gefahren für die Piloten sprechen. Moin Johann nach Stade.
Moin Fritz, moin in die Heide.
Wie geht dir das?
Joa, geht wohl.
Geht wohl, ne? Gut, Begrüßung abgehakt.
Das war schon fast zu viel geschnackt.
Ja, hör mal, das war ja richtig Gesabbel hier von uns beiden, ne? Digga, pass mal auf, Frage an dich. Ich war in Chemie die totale Pfeife in der Schule. Ich habe da immer ganz nah an der Tür gesessen. Kohlenmonoxid. Haben wir uns auf einen Zettel für heute geschrieben. Warum ist das so gefährlich für uns Piloten in Flugzeugen mit Kolbenmotoren?
Naja, das Problem ist halt, dass du Kohlenmonoxid einfach nicht merkst, ne? Das ist farblos, ist geruchlos, ist geschmackslos und es passiert halt oder es entsteht halt bei uns in den Maschinen drin, also in den Motoren vorne und du merkst es nicht, wenn es bei dir in die Kabine reinkommt und was es dann anrichtet, ist halt, dass dein Blut keinen Sauerstoff mehr aufnehmen kann. Also das verbindet sich halt mehr oder weniger mit den Blutkörperchen und anstatt, dass die dann so wie früher bei Es war einmal das Leben, da diese lustigen blauen Blasen durch die Gegend tragen, tragen sie dann halt diese CO-Blasen durch die Gegend, ne? Und ja, dann kommt halt kein Sauerstoff mehr da an, wo du es brauchst.
Aha, okay. Also verhindert Sauerstoffaufnahme dann.
Genau. Und das Problem, wie gesagt, es ist halt farb-, geruchs- und geschmackslos, ne? Also wenn du zum Beispiel bei dir zu Hause, wenn du noch irgendwie eine Gasheizung oder mit Gas kochst oder sowas, das riechst du halt. Aha. Das heißt, wenn du es angelassen hast und du kommst in die Küche und es riecht, dann machst du besser die Fenster auf und läufst ganz weit weg. Aber das merkst du halt in der Maschine gar nicht.
Das ist nämlich das riesengroße Problem. Und deswegen haben wir uns einfach mal überlegt, was wir oder wie wir diese heutige Folge für euch einfach ein bisschen aufbereiten wollen. Also wir haben das in fünf Blöcke für euch jetzt mal aufgeteilt. Was Kohlenmonoxid eigentlich ist, wie es ins Cockpit gelangen kann, das hast du jetzt schon sehr schön erklärt. Eigentlich hättest du Arzt werden sollen. Du hast viel, wie funktioniert das Leben, geguckt früher.
Das kommt wohl aus der Familie,
ne? Ja, wahrscheinlich, ne? Wenn Papa und Mama ja auch Ärzte sind, ne? Mhm. Ja. Zweiter Block, welche Symptome entstehen oder welche Symptome auftreten, so muss man es eigentlich formulieren bei einer CO2-Vergiftung und die wir als Piloten auch kennen sollten und auch kennen müssen. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Dann haben wir uns über einfache Maßnahmen und richtige Tools Gedanken gemacht, um unser aller Sicherheit an Bord verbessern zu können. Im vierten Punkt sprechen wir dann mal über die Vorschriften, die ja aus Großbritannien kommen, weil da sind auch viele, viele Vorfälle passiert bezüglich CO2.
CO.
CO, ja. CO2 ist dann wieder was anderes. Du siehst also, Chemie, not my business. I'm out.
Ich glaube, ich habe das auch schon mehrfach gesagt, weil CO2 ist einfach das, was so landläufig bekannter
ja,
ist.
Ja, ne? Richtig. Also es ist CO, da gibt es neue Vorschriften. Und dann ja, haben wir noch ein paar Beispiele, zwei, drei Beispiele für euch, warum uns das Thema einfach so wichtig ist.
Ja, und soll ich dir was sagen? Also ich habe immer so ein Podcast, das war ein amerikanischer Podcast im Hinterkopf, da hat ein Überlebender erzählt, der ist mit seiner, lass es eine Muni oder eine Bonnie oder sowas gewesen sein, war der irgendwo in den Flight Levels unterwegs, dann ist er bewusstlos geworden und irgendwann ist er aufgewacht, Maschine am Boden, er nicht mehr da, sondern lag durch die Frontscheibe geflogen vor seinem Flugzeug. Oh. Und ist dann halt wieder aufgewacht und hat überlebt. Und das fand ich so, also das hat sich bei mir so eingeprägt, dass dieses Thema Kohlenmonoxid echt wichtig ist.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Das klingt schon echt surreal, ne? Also ein Absturz durch CO zu überleben, die Chancen liegen ja im Promillebereich eigentlich, ne?
Ja. Absolut.
Du hast uns jetzt schon so schön erklärt, Johann, welche chemischen Eigenschaften CO hat, warum das so gefährlich ist. Es ist hochgiftig, weil es die Sauerstoffaufnahme im Blut blockiert. Und jetzt hast du, glaube ich, auch ein paar Werte rausgesucht, ab wann es wirklich gefährlich wird und mit welchen Symptomen man rechnen kann bei CO. Ne?
Das ist natürlich jetzt so eine Sache, da hat man kein Gefühl dafür, aber für mit 50 ppm, also Parts per Million, können schon bei längerer Exposition Kopfschmerzen und Schwindel auftreten. Das ist so das Erste, was man merkt. 400 ppm, also das ist dann mehr oder weniger die Konzentration, die ich abbekomme, können nach 1 bis 2 Stunden zur Bewusstlosigkeit führen. Und bei 800 ppm, also das ist dann schon mehr oder weniger direkt an den Abgasen genuckelt, die können dann schon nach 2-3 Minuten tödlich sein. Mhm. Ne? Also das ist schon heftig.
Jetzt darf man aber nicht, das möchte ich nur mal vorausschicken, jetzt nicht irgendwie hysterisch werden, wenn man jetzt vielleicht auf einem längeren Flug jetzt auf einmal anfängt, Kopfschmerzen zu bekommen. Das kann ja auch nochmal andere Ursachen haben. Da haben wir ja dann mit Oliver Brock drüber gesprochen, ne, mit dem Fliegerarzt, dass man vielleicht auch unterwegs mal ein bisschen was trinken kann. Also solltet ihr vielleicht einen längeren Cross-Country-Flug durchführen, ihr merkt, ihr bekommt Kopfschmerzen, geht jetzt nicht gerade vom Schlimmsten aus, habt es aber trotzdem im Hinterkopf. Es kann sein, wenn ihr keinen CO-Warner im Cockpit habt. Oh Gott, vielleicht einfach mal was trinken. Was sind denn jetzt aber die Ursachen? Wie entsteht denn eigentlich dieses CO?
Naja, also es entsteht im Motor, ne? Unser Kraftstoff wird da verbrannt, um die Energie zu erzeugen, die wir dann brauchen, um die Schraube drehen zu können vorne dran. Und wenn der Verbrennungsprozess durch unzureichende Luftzufuhr oder andere Probleme gestört wird, entsteht Kohlenmonoxid. Deswegen ist es auch so wichtig, dass es eine saubere Verbrennung gibt. Also, dass es nicht zu fett ist, das Gemisch, was man da hat, und auch nicht zu dünn. Man sollte halt schon gucken, dass man in einem vernünftigen Bereich liegt, was die Verbrennung angeht. Weil sonst die Entstehung von Kohlenmonoxid halt angeregt wird, sage ich
jetzt. Also gerade im Winter würde ich jetzt mal gerade so ganz spontan behaupten, alles schön zu, Motor läuft, Motor ist warm gelaufen, wir machen als erstes mal die Heizung an. Tolle Idee, ne? Mhm.
Du, wenn du eine super Heizung hast, dann ist es ja gar nicht so schlimm. Ja. Aber das ist halt der häufigste Fehler oder der häufigste Grund, warum Kohlenmonoxid überhaupt aus dem Motorraum ins Cockpit gelangt. Weil normalerweise ist das Cockpit ja relativ gut abgedichtet hin zum Motor und das ganze CO sollte eigentlich aus der Auspuffanlage an dir vorbeigehen. Aber wie wir alle mal im Theorieunterricht gelernt haben, funktioniert die Heizung bei den meisten Flugzeugen ja so, dass praktisch die warme Luft dadurch erzeugt wird, dass die vom dass die praktisch um die Auspuffanlage herum
geführt wird, ne?
Aufgewärmt wird und dann in die Kabine geht, ne? Und wenn da natürlich ein Riss ist in der Auspuffanlage, dann kommt halt das CO in diese Luft, die in die Kabine durch die Heizung reinkommt, und dann hast du ein Problem. Aber das ist ja nicht der einzige Grund, wie CO in die Kabine kommen kann. Nein,
da gibt es also das, wenn jetzt so die inneren Problemstellen, also einmal die Abgasanlage, die wir eben angesprochen haben, dann die Heizung und natürlich auch das Brandschutt. Wenn wir uns jetzt auch nochmal in den Theorieunterricht so zurückversetzen, das ein oder andere Flugzeug hat ja auch einen Brandschutt vorne. Dadurch können auch diese CO-Dämpfe, Gase, wie sagt man jetzt eigentlich dazu? Abgase? Ja, die Abgase einfach. Mhm. Ins Flugzeug gelangen. Aber es gibt natürlich auch noch die externen Faktoren. Und das sind dann eben diese Luftverwirbelungen entlang des Flugzeugrumpfes. Und da können eben die Abgase auch wieder ins Cockpit zurückgeleitet werden, in Anführungszeichen. Gerade bei offenen oder wenn die Kabinenfenster schlecht abgedichtet sind. Gerade so ältere Flugzeuge, ich denke jetzt mal an so eine uralt Piper, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ne, sind ja nicht mehr so die dichtesten Flugzeugzellen dann nach 30, 40, 45 Jahren. Ist ja dann schon ein bisschen zugig. Man denke mal an unsere C-172 bei uns im Verein. Ne? Da kann das natürlich dann auch schon mal passieren, ne? Dass dann CO ins Cockpit gelangt. Absolut. Was ist dann der nächste Schritt, logischerweise dann daraus für die Flugsicherheit?
Naja, einerseits, dass du bei der Wartung natürlich aufpassen musst. dass deine Heizung alles ordentlich ist, dass dein Brandschutz ordentlich gewartet ist. Und auch beim Testen oder wenn ich am Boden bin, kann ich ja, da werden wir später noch drauf kommen, drauf achten, ob ich schon am Boden merke, dass ich CO-Eintritt ins Cockpit habe. Gut, nachdem wir die Wege kennen, wie jetzt ein CO ins Cockpit gelangen kann, können wir mal über die Symptome sprechen, weil nicht alle haben irgendwelche Hilfsmittel an Bord. Und da ist es nicht schlecht, wenn man so ein bisschen die Frühwarnzeichen einer CO-Vergiftung kennt.
Also es gibt da ja das ein oder andere Frühwarnzeichen, die du ja schon anfangs angesprochen hattest, was wir da haben. Also zum einen sind es diese Kopfschmerzen, die auftreten können. Die können dumpf oder drückend sein. Und es kann von einem leichten Kopfschmerz sehr schnell zu einem sehr intensiven Kopfschmerz kommen. Also ich möchte jetzt mal behaupten, gerade Menschen, die jetzt mit Kopfschmerzen vielleicht nie in ihrem Leben zu tun haben, die das vielleicht gar nicht kennen, die sollten dann vielleicht mal hellhörig in dem Moment werden. Das wäre so unser Rat an die Fliegergemeinschaft da draußen. Du hattest es auch angesprochen, der Schwindel, dass man sich so ein bisschen benommen fühlen kann. Es kann auch eine Orientierungslosigkeit auftreten, was natürlich dann während des Fluges absolut fatal wäre. Und da besteht dann die Gefahr, dass man eben eine beeinträchtigte Reaktionsfähigkeit dann eben hervorbringt, was dann im Flug natürlich auch zu fatalen Fehlern führen kann. Ja, und wenn es dann auf die Spitze getrieben werden soll, kann da auch noch Übelkeit mit auftreten, vielleicht sogar mit Erbrechen. Und das wäre natürlich jetzt im Ein-Mann-Cockpit absoluter Super-GAU.
Mhm, absolut. Mich erinnern diese ganzen Frühwarnanzeichen, aber allerdings auch an halt diese Höhenkrankheit, die man ja auch mit ähnlichen Symptomen bekommt. Von daher finde ich es schwierig, das zu unterscheiden. Aber ich glaube, generell kann man sagen, dass man Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, später dann auch Verwirrtheit, Bewusstlosigkeit, das ist dann halt schon etwas, wo du nicht mehr reagieren kannst. Aber wenn wir jetzt mal von den einfacheren Symptomen reden, wenn man sowas in der Luft bekommen sollte, ist das für mich persönlich eigentlich schon sowas wie ein direkter Grund, um zumindest mal den nächstmöglichen Flugplatz anzusteuern, wenn nicht sogar eine Sicherheitslandung einzuleiten. Ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, aber es sollte eigentlich ja nicht sein, dass man das bekommt.
Also, weil du jetzt gerade ansprichst, Sicherheitslandung, ich finde das nicht übertrieben, weil du weißt ja in dem Moment gar nicht, wenn wir jetzt mal nochmal so an diese Werte zurückdenken, die du vorhin genannt hast, 50 ppm, 400 ppm, 800 ppm, das sind ja Mengen an CO, die da ins Cockpit reinkommen, die dann schon lebensgefährlich sind. Und um die Flugsicherheit aufrechtzuerhalten, kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass FIS einem da jetzt einen Strick draus dreht, dass man sagt, ich habe den Eindruck, ich habe hier ein CO-Problem, gerade in meinem Cockpit, und ich habe jetzt leider keinen Flugplatz weit und breit. Ich muss jetzt hier eine Sicherheitslandung einlegen. Also ich glaube lieber so, als dass der Flieger runterfällt und ein Mensch sein Leben verliert.
Absolut. Das Problem ist halt nur, und das ist, glaube ich, schon einigen zum Verhängnis geworden, dass diese ganzen Symptome von CO-Vergiftung und aber auch der Höhenkrankheit vom Piloten eher so auf Müdigkeit oder Stress oder Hunger zurückgeführt werden und das dann so ein bisschen beiseite geschoben wird, ne? Weil wir wollen ja alle ans Ziel und wir sind alle harte Kerle, und da drückt man diese Symptome auch einfach mal so zur Seite.
Hast du recht? Ja, kann ich gut nachvollziehen. Aber wenn ich jetzt mal so von uns ausgehe und wir sind jetzt auch schon viele Stunden zusammen im Cockpit geflogen. Ich kann mich nicht dran zurückerinnern, dass, kann jetzt nur von mir sprechen, von dir jetzt nicht, das musst du jetzt beantworten. Aber ich persönlich konnte jetzt von mir nach einem langen Flug wie nach Danzig zum Beispiel nicht von mir behaupten, dass ich mit Kopfschmerzen ausgestiegen bin. Weiß ich, wie das bei dir war?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich ab und zu Probleme mit Kopfschmerzen habe. Das gilt aber ganz allgemein. Daher kann ich es jetzt nicht sagen, wie das bei den Flügen war. Aber gerade das, wenn du regelmäßig Kopfschmerzen hast, so wie ich das habe, dann schiebst du das oder dann führst du das nicht sofort auf irgendwie eine eine Krankheit oder CO oder sonst was zurück, sondern sagst einfach, ja, das ist schon wieder diese blöden Kopfschmerzen, die mich andauernd immer nerven. Also ich glaube, ich wäre da schon tatsächlich ein Risikokandidat, weswegen ich auf andere Hilfsmittel zurückgreifen müsste, um mir wirklich bewusst zu werden, dass da ein Thema ist.
Also jetzt auch, wenn wir jetzt mal so von Orientierungslosigkeit, Desorientierung ausgehen würden, wenn das damit einhergehen könnte, müsste das erst bei dir eintreten, dass du sagst, oh, ich könnte hier eventuell ein Problem mit CO haben?
Ich glaube, wenn es soweit ist, dann merkt man das schon gar nicht mehr,
oder? Dann ist es ja eigentlich schon wieder fast zu spät, weil bei dieser Höhenkrankheit, die du ja auch angesprochen hast, gab es ja auch mal Versuche mit amerikanischen Soldaten, denen man Sauerstoffmangel ausgesetzt hat. Und die waren ja persönlich der Meinung, dass sie körperliche Höchstleistungen erbracht haben. Da setzt ja auch dieses Glücksgefühl dann quasi bei denen mit ein. Und das ist ja eigentlich auch etwas, was ja hier bei CO gar nicht vorkommt.
Nee, aber es ist ja praktisch das Gleiche. Die Höhenkrankheit ist ja auch, dass du nicht genügend Sauerstoff bekommst, ne? Also ob du das jetzt durch CO verursacht bekommst oder durch die Höhenkrankheit oder halt durch zu wenig Sauerstoff, weil du in der Höhe bist, ist ja am Ende das Gleiche. Und dann hast du genau die gleichen Symptome im Sinne von, du überschätzt dich, du hast irgendwann diese Euphorie, dann bist du halt, irgendwann bist du dann verwirrt. Und dann kippst du halt um, dann bist du auf einmal weg. So, und dann ist es halt zu spät zu reagieren.
Hast recht, ja. Jetzt haben wir die Symptome versucht zu erkennen, haben das jetzt mal so in die Sparte CO-Vergiftung in Anführungszeichen reingeschoben. Lass uns doch mal über die Präventionsmaßnahmen sprechen, damit die Abgase nicht erst zu mir ins Cockpit oder zu uns ins Cockpit reinkommen. Was können wir tun?
Ja, also das, was wir schon gesagt haben, ist ja einmal die regelmäßige Wartung der Abgasanlage und der Heizsysteme. Das sollte eigentlich jährlich überprüft werden. Auf Risse, auf Undichtigkeiten. Du kannst auch eine visuelle Inspektion auf Korrosion machen oder lose Teile. Alles, was lose ist, kann aneinander reiben oder sonst wie und sich dadurch abnutzen. Und vor allen Dingen halt der Wärmetauscher an der Abgasanlage, der sollte wirklich sehr gründlich auf Undichtigkeiten überprüft werden. Ist natürlich alles eine Sache, wo du deiner Werft vertrauen musst, weil die das eigentlich für dich machen.
Aber die Abgasanlage ist eigentlich Dreh- und Angelpunkt. Also eigentlich immer.
Ja, also das ist, wie gesagt, ich sage jetzt mal zu 90% das Einfallstor. Aber du hattest es vorhin schon vom Brandschutz, da gibt es ja auch einiges, genau, was man machen kann.
Also du hast es ja auch gerade gesagt, die Wartungsintervalle, dass man die eben einhält. Beim Brandschutz muss man natürlich auch darauf achten lassen durch die Werft, dass die Dichtigkeit gegeben ist, weil das Brandschutz soll ja quasi den Motor vom Kabinen, vom Cockpit-Innenraum eben trennen, dass man da eben die Werft bittet, das regelmäßig zu prüfen und dass man da sagt, da musst du mal bitte ein Auge drauf haben, dass das alles soweit in Ordnung ist. Und dann natürlich die Kabinenheizung, was du ja auch gesagt hast, Wärmetauscher, das muss eben auch eben alles funktionieren. Und eben, weil wir es angesprochen haben, die externen Faktoren, also gerade Fenster, Türen, Belüftungsöffnungen, die sollten eben auf gute Abdichtungen geprüft werden. Das kann man ja auch selber einfach mal so ein bisschen durch Sichtprüfung mal hin und wieder mal kontrollieren. Da muss man jetzt nicht die volle Verantwortung zur Werft legen. Natürlich soll die auch nochmal abschließend drüber gucken, aber das sollte auch jeder Pilot dann eigentlich selber machen. Und was wir natürlich auch gesagt haben, Flugzeuge, die jetzt nicht gerade 2-3 Jahre alt sind, sondern schon älter, sprich 30, 40 Jahre oder plus X auf dem Buckel haben, da sollte man dann eben auch drauf achten, dass da eben die Zelle noch einigermaßen dicht ist, weil das sind dann eben auch so dann die Schwachstellen, die sich dann mit der Zeit bilden können durch diese externen Faktoren.
Das stimmt. In einem Podcast, ich glaube, das müssten diese AOPA Mechanics sein, da ging es auch mal darum, dass einige Flugzeuge vom Design her so konstruiert waren, dass die Abgase sich praktisch am hinteren Kabinenfenster so ein bisschen gesammelt haben. Oder da eintreten konnten, und wenn da war irgendjemand, der hatte seine Fenster neu machen lassen und so weiter, die waren aber nicht ordentlich abgedichtet, und dann ist praktisch von hinten das CO außen entlang am Flieger und dann von hinten durchs Fenster in die Kabine reingekommen. Das fand ich sehr faszinierend. Und da war auch der Tipp in dem Podcast, wenn ihr einen eigenen Flieger habt oder sowas, gibt es ja für so ziemlich jeden Flieger irgend so eine Association. Es gibt die Cirrus Flyer Association, die Cessna Flyer, bla bla bla. Gibt es immer irgendeine, so eine Typenvertretung, sage ich jetzt mal. Und alle haben Foren und mindestens ein Forumbeitrag wird auch dieses Thema irgendwie behandeln, wo die typischen Schwachstellen von dem spezifischen Flieger liegen, was die CO-Eintrittswahrscheinlichkeit ist. Also, wenn ihr einen eigenen Flieger habt, da einfach mal im Forum nachsuchen.
Aber das ist ja auch schon wieder tückisch, ne? Da kommt ein Flieger frisch aus der Werft und dann kommt von hinten rechts in Flugrichtung das CO ins Cockpit reingekrabbelt. Das ist fies. Mhm.
Ja, ja, das fand ich sehr faszinierend.
Johann, jetzt haben wir drüber gesprochen, dass wir unseren Flieger warten. Wir gucken danach, dass alles einigermaßen dicht ist, dass alles ordentlich funktioniert. Welche Präventionsmaßnahmen kann ich noch ergreifen, um diesem geruchlosen, geschmacklosen Gift den Garaus zu machen?
Ja, dann bleibt am Ende, es ist zwar nicht mehr so eine richtige Prävention, aber so eine Warnung. Und die Arten an CO-Meldern sind mittlerweile so vielfältig, dass wir ein paar jetzt mal ausgesucht haben. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich diese orange Plakette, die irgendwo im Flieger klebt, wo man sich erstmal fragt, was ist das denn für ein komisches Ding? Ne? Das ist ja dieser CO-Sensor oder dieses CO-Plättchen, was meistens in Orange da ist. Wo man auch drauf achten sollte, ist, wann es das letzte Mal gewechselt wurde und wann es das nächste Mal gewechselt wird, wird normalerweise irgendwie mit Edding draufgeschrieben, weil diese Dinger haben natürlich auch ein Ablaufdatum. Die sind irgendwann einfach, ich sag jetzt mal, abgelaufen und dann wird es Zeit für ein neues. Und diese orangen Plättchen gibt es ja einmal als Aufkleber fürs Cockpit innen drin. Die gibt es auch für die Kniebretter, so als kleinen Böppel obendran. Das heißt, immer wenn ich aufs Kniebrett gucke, habe ich es automatisch in meinem Blickfeld. Das finde ich ist ganz nett. Ich weiß gar nicht, wo kann man das?
Was kann man doch bestimmt bei pilotenbedarf.de auch bestellen, oder?
Siehst du, na klar.
Wusste ich doch. Der Shop meines Vertrauens.
Da kriegst du auch. Und dann ist es ja, also das sind praktisch diese Anzeigeplättchen. Und dann gibt es halt jetzt noch einige elektronische Geräte, die das mittlerweile integriert haben. Kennst du da welche?
Ja, also mir würde jetzt mal so ganz spontan diese kleinen batteriebetriebenen Geräte einfallen. Die geben optische und akustische Alarme von sich. Weil hier hast du ja, wie du gerade sagtest, bei diesem Plättchen hast du ja quasi nur eine optische Warnung. Und hier hast du noch mal die akustische Warnung mit dabei. Klar, das ist günstig und leicht nachrüstbar und es ist auch zuverlässig. Aber Geräte eben speziell für den Einsatz in Flugzeugen, die an die Umgebungsbedingungen angepasst sind, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ne? Also es gibt ja auch den ein oder anderen Piloten, habe ich mir mal sagen lassen, die eben ohne Kopfhörer angeblich fliegen, die alles über Lautsprecher im Flugzeug laufen lassen. Wenn du da natürlich einen CO-Melder drin hast, ich weiß nicht, wie laut dieser Warnton ist, ob man den dann noch hört bei dem ganzen Motorenlärm. Ich kann es dir nicht sagen. Aber es gibt ja auch integrierte Systeme, also dass CO-Sensoren direkt integriert sind. Und da fällt mir jetzt zum Beispiel sofort das Headset von Lightspeed Zulu ein, ne?
Genau, das Delta Zulu hat einen CO-Warner integriert und ich glaube, das ist ein Trend, der immer mehr wird, weil nicht nur das Lightspeed Delta Zulu hat einen eingebauten CO-Warner, sondern auch zum Beispiel der Design for Pilots CO-Charger. Also das ist dieser Zigarettenanzünder USB-Charger, den man ja braucht, wenn man 30.000 GoPros in seinem Flieger drin hat. Oder auch fürs Tablet.
Absolut, das ist wichtig.
Der hat mittlerweile auch einen CO-Detektor, der anspringt. Und dann gibt es, glaube ich, noch andere Geräte, mir fällt gerade nichts mehr ein, aber ich weiß, dass ich noch zwei, drei andere Geräte so im Shop habe, die auch integrierte CO-Warner haben. Es gibt, wenn ich das richtig weiß, auch in der Cirrus. Ich weiß nicht, ob in allen Modellen, aber in einigen Cirrus-Modellen soll das sogar Teil der Avionik sein. Diese CO-Warnung.
Du nimmst doch immer auf unsere Reisen, nimmst du immer einen bei dir aus dem Shop mit.
Diesen Charger?
Den hast du immer dabei, das sehe ich nämlich, der marschiert bei uns immer in den Zigarettenanzünder bei uns in der Fox Hotel, wenn wir auf Tour sind, auch letztes Jahr und das Jahr davor war der auch dabei. In der Piper hatten wir ja einen, der war ja installiert, aber du bist da ein großer Freund von.
Absolut, also ich habe alles, da wo ein CO-Warner drin sein kann, da sollte einer drin sein und ich fliege ja selber auch mit dem Delta Zulu und finde das ganz interessant eigentlich, das zu haben oder einfach ein gutes Sicherheitsgefühl. Ich habe mir jetzt auch für die nächste Reise mal so ein Fingerpuls-Oximeter geholt. Da geht es zwar weniger um CO als um die Sauerstoffsättigung, aber das würde mich auch einfach mal interessieren, wie hoch die
so,
da ist.
So, mal gucken, wenn wir dann über einen Brenner fliegen oder den Brennerpass entlang donnern, wie dann die Sauerstoffsättigung dann aussieht.
Ja, aber wenn wir da in 5000 Fuß so in 500 Fuß AGL rübergehen, dann geht das ja.
Dann bist du ja knapp bei 100% Sauerstoffsättigung. Aber sag mal, wo bringe ich denn jetzt so einen CO-Melder idealerweise an?
Ja, das ist so das Schwierige. Der CO-Melder sollte nämlich möglichst nah am Piloten und dann idealerweise in Kopfhöhe angebracht werden, da Kohlenmonoxid leichter als Luft ist und nach oben steigt. Das heißt, diese typischen Plättchen, von denen wir vorhin gesprochen haben, die kleben ja meistens irgendwo im Cockpit, gerne auch so unten da bei den Gashebeln. Das Gleiche, wenn ich dieses Plättchen am Kniebrett habe, dann ist es natürlich auf Kniehöhe und nicht auf Kopfhöhe. Auf Kopfhöhe könnte ich es mir natürlich irgendwie direkt ans Windschutzschild batschen, aber dann klebt es eventuell im schlechtesten Fall genau da, wo der entgegenkommende Verkehr ist.
Das auf ihrer 10-Uhr-Position, da wo jetzt ihr Plättchen klebt, da kommt Ihnen jetzt eine Bonnie entgegen.
Von daher ist das so immer so ein bisschen schwierig. Generell, je höher auf dem Panel, desto besser, weil es dann auch besser im Blickfeld ist. Also wenn du dich aktiv dran erinnern musst, da hinzugucken, ist es halt leichter zu übersehen, als wenn du es irgendwie in deinem Scan über die Instrumente sofort im Blick
hast. Die charmanteste Lösung wäre natürlich das Delta Zulu von Lightspeed.
Absolut. Ich kenne auch tatsächlich ein, zwei Leute, die gesagt haben, ja, das ist bei mir schon angesprungen. Die hatten noch keinerlei Symptome, gar nichts, aber da hat das Lightspeed gesagt, Achtung, guck mal ein bisschen nach.
Und klar, die Funktionsweise ist die gleiche, aber wo ist denn dieser Melder dann verbaut? Mikrofon, Kopfhörer, wo muss ich mir den denken?
Ich gehe davon aus, dass der in den Kopfhörern ist, weil du da die meisten, da ist ja die ganze Elektronik untergebracht, die einmal dieses ANR macht, also diese aktive Geräuschunterdrückung. Und da sind auch die entsprechenden Schlitze in den Kopfhörern, um einerseits den Schall zu bekommen und andererseits kriegst du da ja dann auch die Luft mit den Partikeln rein und wahrscheinlich ist da dann der Sensor. Lightspeed
muss doch eigentlich jetzt dadurch ein Verkaufsschlager geworden sein.
Es ist ein sehr gut verkauftes Headset. Natürlich ist das Bose immer noch das meistverkaufteste, auch wenn das A30 nicht mehr so toll ist wie das A20, was viele sagen. Aber es gibt immer mehr und mehr Leute, die sagen, das Delta Zulu ist schon toll und unter anderem auch wegen des CO-Warners.
Jetzt haben wir über die Verhinderung gesprochen, wie man das Ganze jetzt verhindern kann. Jetzt gibt es aber auch natürlich regulatorische Anforderungen und man höre und staune, diese Auflagen kommen aus Großbritannien für diese CO-Melder. Meine Güte. Am Ende werde ich es bestimmt, am Ende der Folge kann ich es bestimmt, dann sage ich nur noch CO.
Ja, CO2-Melder brauchst du weniger, wenn du CO2 bei dir im Cockpit hast und das dann entsprechend erst oben auf 9000 Fuß aufmachst, dann weißt du, was bei, dann weißt du, dass deine Flasche CO2 da drin definitiv hatte. Ne?
Aber klär uns doch mal über die Vorschriften auf, die da aus Großbritannien rübergeschwappt sind oder schwappen sollen.
Mhm. Wir hatten das Thema ja schon in einer von unseren HDSG-Folgen in diesem Jahr. Und zwar ist seit dem 1. Januar 2025 es in Großbritannien Pflicht, in Kolbenmotorflugzeugen einen CO-Melder zu installieren. Aus besagten Gründen. Es gab mehrere Vorfälle in den letzten Jahren, teilweise auch mit tödlichem Ausgang. Und da hat die CAA, also die Civil Aviation Authority, gesagt, nee, alle Flugzeuge mit Kolbenmotoren, die nach England reinfliegen, also nicht nur die dort stationierten, sondern auch ein deutsches Flugzeug, was nach England fliegt, muss so einen CO-Warner dabei haben. Es ist dabei egal, ob sie gewerblich oder privat betrieben werden. Und gefordert sind Geräte, die eine niedrige Konzentration, also ab 10 bis 20 ppm, erkennen können. Und sie brauchen akustische und optische Warnsignale. Also mit so einem kleinen Plättchen bist du eigentlich dann schon nicht mehr dabei. Du brauchst schon irgendwas Aktives.
Jetzt frage ich dich mal, wir beide fliegen jetzt mal aus Spaß an der Freude nach Großbritannien rüber. Und wir haben diese Regulation jetzt nicht gelesen, diese Auflage, Notam wie auch immer. Und jetzt werden wir kontrolliert. Weißt du zufälligerweise, ist nicht schlimm, wenn du es jetzt nicht weißt, dann reichen wir es nach. Die Strafe ist, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass Großbritannien dann, wenn die CAA am Flugzeug steht und diesen nicht vorhandenen CO-Melder nicht finden kann, dass sie sagen, how much?
Das okay. Weiß ich leider nicht. Definitiv wird der Weiterflug untersagt, ne? Bis du dir irgendwo einen besorgt hast. Vielleicht kommen dann ja auch die netten CAA-Mitarbeiter gleich mit so einem kleinen Bauchladen, wo du dir dann was aussuchen kannst. Wir können mal versuchen, das rauszufinden, also zumindest theoretisch rauszufinden, in der Praxis eher nicht.
Nein, in der Praxis möchte ich es nicht rausfinden, ich würde es lieber im Internet rausfinden. Das wäre mir lieber, wenn wir es im World Wide Web rauskriegen würden.
Gut, wir sind ja sauber, wir fliegen mit so vielen CO-Warnern bei uns im Equipment. Da sollte das eigentlich nicht das Problem sein. Und das ist ja auch das. Auch wenn andere Länder, also Deutschland oder generell die EASA, noch keine Regelung haben, macht es dennoch absolut Sinn, was zu haben. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie günstig die meisten Teile sind.
Ja, komm, was kostet so ein CO-Melder?
Also dieses kleine Kit zum Draufkleben kostet 5,90 Euro bitte. Zum Beispiel. Ja. Und wenn wir hier von dem CO-Charger reden, dann kostet der 50 Euro. Aber dafür kannst du halt auch deine Geräte da mit aufladen. Der
rettet Leben.
Hat also zwei. Sollte jedem seine Gesundheit wert sein.
Also ich finde, das ist eigentlich ein tolles Vorbild, mit dem Großbritannien da voranmarschiert.
Absolut. Und man kann ja davon ausgehen, dass, wenn das da positive Effekte hat, dass das dann die anderen Länder und die EASA dann dementsprechend übernehmen werden.
Wie ist denn überhaupt so die Resonanz aus den EASA-Ländern, sagen wir auch mal internationale Perspektive, ich denke jetzt mal an Übersee, Kanada, USA, sagen die auch, Mensch, mega, oder stellen die das ihren Piloten eher frei?
Also wie gesagt, so wie in momentan ist es nur in Großbritannien Pflicht, überall anders ist es dir freigestellt, sowas zu benutzen. Aber wie gesagt, was ich von dem Podcast erzählt habe, da mit der seinen Absturz überlebt hat, der macht halt in Amerika eine sehr große Campaign, wie man so schön sagt, für diese CO-Awareness. Und mich würde es nicht wundern, naja gut, momentan wird da glaube ich nicht viel reguliert in Amerika, also zumindest nicht der Sicherheit nach, dass es aber irgendwann dazu führen wird, dass das verpflichtend wird.
Absolut sinnvoll, weil es kann einfach Leben retten, ne?
Absolut.
Also ich könnte mir auch vorstellen, ich denke jetzt mal ein bisschen weiter, dass es sicherlich auch in anderen Ländern, EASA-Ländern, irgendwann eine Regulierung geben wird, dass man sagt, es ist einfach Pflicht, dass in Flugzeugen ab einem Alter X diese CO-Melder Pflicht sind. Punkt Feierabend. So, und dann kaufst du dir sowas für 50 Euro, entweder batteriebetrieben oder eben als Charger, dass du eben noch die 36 GoPros noch mitlaufen lassen kannst oder eben das iPad laden kannst. Und mein Gott, warum nicht? Also wir geben in der Fliegerei ohnehin so viel Geld aus und da sollten uns diese 50 Euro einfach nicht kratzen. Jetzt haben wir uns überlegt, lieber Johann, nachdem wir jetzt so viel besprochen haben, was kann man denn den ganzen Kolleginnen und Kollegen da draußen so aus unserer Erfahrung heraus, aufgrund unserer Recherche und auch unseres in Anführungszeichen bisherig kleinen Fliegerlebens für Handlungsempfehlungen mal so mit an die Hand geben?
Ja, das erste ist natürlich das Bewusstsein, was wir ja auch durch diesen Podcast jetzt nochmal steigern wollen. Das Bewusstsein für die Gefahr von CO im Cockpit. Bleibt einfach informiert. Viele Piloten unterschätzen das Risiko, was wir ja schon gesagt haben, sind nur ein paar Kopfschmerzen oder sowas, sondern nimmt es wirklich wahr, wenn es euch schlecht geht im Flieger. Nimmt schon die ersten Symptome wahr. Es ist wichtig, sich regelmäßig über potenzielle Gefahren und Präventionsmaßnahmen zu informieren und auch mal darüber zu sprechen, so wie wir beide es jetzt sprechen. Kann man das ja auch zum Beispiel im Fliegerclub machen, bei Seminaren, auf der Aero oder ihr lest es in einem Fachartikel. Ich wette, dass es regelmäßig Artikel zu diesem Thema im Fliegermagazin oder im Aero-Kurier gibt. Und da einfach immer wieder, wenn man das hört, dann bleibt es im Kopf. Bei uns gibt es ja im Verein diese schöne Fuck-Up-Night, ne, wo man erzählen kann, was ist so schiefgelaufen. Da kann man das ja auch mal einbringen, wenn man selber schon mal so ein Erlebnis hatte, um einfach auch andere nochmal für dieses Thema zu sensibilisieren.
Genau, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Wir machen zwar keine Radiowerbung, aber irgendwie machen wir doch Radio. Als zweiten Punkt ist natürlich auch wichtig, dass ihr die regelmäßigen Checks und Wartungen durchführt. Also was Johann auch gerade in der Sendung sagte, die Abgasanlage und der Wärmetauscher, dass ihr da mindestens einmal jährlich gründlich drüber schauen lasst durch die Werft, aber eben auch zwischendrin eure Türen, eure Fenster, Aufdichtigkeit prüft. Das kann man ja auch schon mal während des Checks machen, wenn der Flieger vielleicht etwas länger als normal gestanden hat, dass man da einfach mal ein bisschen drüber guckt, dass das so Inspektionen sind, die halt nochmal zwischen den großen Wartungen einfach erfolgen. Dass ihr auf ungewöhnliche Geräusche zum Beispiel achtet. Vibrationen, das können alles Hinweise dafür sein, dass irgendwo etwas nicht mehr so dicht ist, wie es eigentlich sein sollte. Oder eben, dass ihr auch auffälligen Geruch wahrnehmt, wie zum Beispiel verbrannten Kraftstoff. Man schnuppert ja einfach mal und dann soll man das wahrnehmen. Und auch ernst nehmen. Das ist eben auch das Wichtige, dass man es ernst nimmt, dass man es nicht abtut und sagt, na, das ist vielleicht der Kollege, der jetzt gerade vor mir angelassen hat und jetzt losgerollt ist, weil wenn der schon seit 10 Minuten nicht mehr vor euch steht und ihr immer noch diesen verbrannten Kraftstoff wahrnehmt, dann solltet ihr da mal gucken, was da los ist. Das Brandschott, wir haben jetzt schon mehrmals drüber gesprochen, und eben auch die Kabine auf undichte Stellen prüfen, gerade hinten rechts das Kabinenfenster. Wahnsinn! Kommt vorbei, kommt von hinten rechts wieder reingekrabbelt. Unverschämt, unglaublich. Ja, also ich habe es echt auf dem Schirm. Naja, und wie gesagt, eben auch kleinere Schäden können sie bei Vibrationen während des Fluges eben auch vergrößern. Da können dann eben auch undichte Stellen auftreten. Seid ihr einfach ein bisschen gewahr. Guckt nach eurem Flugzeug. Das ist ein großes Schätzchen. Und dem soll es einfach gut gehen, damit es euch auch gut geht.
Richtig. Jetzt wissen wir aber alle, dass unsere Schätzchen alle ins Alter gekommen sind und dass da teilweise doch schon mal ein bisschen größere Spaltmaße zu erwarten sind. Und deswegen müssen wir uns überlegen, was machen wir halt, wenn das CO jetzt im Cockpit ist, ne? Und wie kriege ich das denn mit? Wie gesagt, es ist geschmackslos, es ist geruchslos, man sieht es nicht. Und da sind wir bei den CO-Meldern und ganz klar bei den elektronischen CO-Meldern, weil diese visuellen CO-Melder, das haben wir jetzt im Gespräch herausgearbeitet, die sind meistens nicht da angebracht, dass ihr sie immer im Blickfeld habt. Und selbst dann müsst ihr die ja aktiv in euren Scan mit einarbeiten. Von daher ist so ein elektronischer Melder, der sich einfach akustisch und visuell bei euch meldet und euch sagt, Achtung, da ist was, der beste Melder. Idealerweise ist der in der Nähe des Piloten montiert, also dieser, das Headset ist da das Perfekte, weil es ist halt auf Kopf und fast auf Nasenhöhe. Es ist genau da, wo ihr das CO einatmen würdet. Daher wäre das mit die beste elektronische Warnung. Und nochmal, wenn es soweit ist, dass ihr an einer CO-Vergiftung leidet, das merkt ihr dann auch ohne die Warner an Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit. Immer wenn ihr, wenn es euch schlecht geht, sucht schon mal nach einem Landefeld. Denkt nicht einfach, na, das geht wieder weg, oder noch schlimmer, greift irgendwie zu einer Tablette und ja, das passt schon. Lieber vorsichtig sein und nochmal nach einer Landemöglichkeit suchen.
Absolut. Und weil es Johann jetzt schon gerade angesprochen hat, nach Landemöglichkeiten zu suchen, das fällt so in die Rubrik sofortige Maßnahmen bei Verdacht auf CO-Vergiftung eben während des Fluges zu reagieren. Und dass ihr bitte auch sofort handelt und bitte nicht zögert. Sagt FIS Bescheid. Sagt ihnen, hier ist gerade ein Problem. Ich muss jetzt eine Sicherheitslandung durchführen. Und wenn ihr diese Symptome bei euch entdeckt, dann haben wir 4 Punkte für euch, die wir euch an die Hand geben möchten, dass man darauf einfach achtet, dass ihr also zum Beispiel zuerst die Sauerstoffzufuhr erhöht. Der ein oder andere hat vielleicht das Glück, dass er eine Sauerstoffflasche, eine Maske im Flugzeug dabei hat. Setzt die euch auf, führt euch Sauerstoff zu. Maximiert die Belüftung im Flugzeug, dass ihr aufreißt, was geht. Macht die Heizung aus, lasst das draußen. Ja, sprecht über die Notlandung oder die Sicherheitslandung in dem Fall. Plant es ein und kommuniziert es aktiv an FIS. FIS wird euch helfen. Es wird euch keiner den Kopf abreißen, denn wenn dann die Behörden am Flugzeug stehen und man definitiv auch dann einen Defekt vielleicht an der Abgasanlage nachweisen kann, ist es besser, dass ihr irgendwo auf dem Acker sicher gelandet seid, als dass ihr dann runtergefallen seid. Und natürlich, wenn ihr Passagiere mit dabei habt, gerade auch bei älteren Menschen, besonders gefährdet sind dann eben ältere Personen, aber eben auch Kinder, dass ihr an die Sicherheit eurer Passagiere denkt.
Ich glaube, man merkt, wie wichtig uns dieses Thema ist. Es ist ein Thema, über das man nicht so häufig spricht. Ich glaube, für uns ist es auch so das erste Mal, dass wir auch dieses Thema behandeln. Nicht nur hier im Podcast, sondern generell, wenn man so mit Leuten redet.
Hast du es eigentlich mal in deiner Ausbildung behandelt? Weil ich muss ehrlich gestehen, bei mir war es nie ein Thema CO.
Nee, ich glaube, so bewusst nicht. Das ist genau das Thema. Es ist einfach eines dieser Punkte, den hast du vielleicht mal in der Theorie gehört, ne? Aber das war's dann auch. Wir werden euch das zusammenstellen und auf der Internetseite von der Privatpiloten-Lounge einerseits zu diesem Podcast reinstellen. Und was ich ja schon gesagt habe, schaut regelmäßig in die Fachmagazine, Fliegermagazin, Aero-Kurier und so weiter. Da gibt es sicherlich auch ab und zu interessante Artikel dazu oder Berichte von Leuten, denen es schon so ergangen ist. Und wie gesagt, wenn ihr bei uns auf die Seite privatpilotenlounge.fm geht, dort packe ich auch noch viele dieser Informationen rein, werde auch ein paar Links reinstellen zu den Produkten, die wir besprochen haben. Und dann findet ihr da, glaube ich, alles, was ihr braucht. Ansonsten könnt ihr uns ja auch gerne schreiben.
Genau, ne? Richtig, genau. An die feedback@privatpilotenlounge.fm. Oder wenn ihr ein fleißiger Handynutzer seid, dann springt mal bei Instagram rein. Da findet ihr uns auch unter der privatpilotenlounge.fm. Auf Facebook gibt es uns natürlich auch. Instagram und E-Mail, da sind wir immer ganz gut mit dabei. Wie Johann schon gesagt hat, wenn ihr sowas mal teilen wollt oder ihr habt sowas erlebt und ihr sagt, ja, das ist mal ein Thema, das möchte ich gerne mal an die beiden Jungs weitergeben, dann freuen wir uns auch natürlich über eine Nachricht von euch. Ne?
Ganz Johann, genau.
Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Habe ich was vergessen?
Nein, ich bin wunschlos glücklich, dass wir dieses Thema besprochen haben. Ich glaube, man hat es gemerkt, man liegt das so ein bisschen auf der Seele. Nicht, weil ich es selber erlebt habe oder so, aber das ist so eine schleichende Gefahr, die man einfach nicht sieht, die finde ich am schlimmsten.
Ja, das ist halt wie Feuer an Bord. Ne? Fällt mir jetzt auch zum ersten Mal auf, dass man darüber wenig bis gar nicht gesprochen hat. In diesem Sinne, lieber Johann, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass wir dieses wichtige Thema an unsere Community da draußen rantragen durften und konnten. Vielen lieben Dank.
Dir.
Bleibt gesund, many happy landings. Wir sehen uns auf der Aero oder auf der Hörerreise.
Genau, wir freuen uns drauf.
Tito, bis denn. Du willst keine Folge verpassen und sie schon eine Woche vor allen anderen hören? Dann unterstütze uns auf Patreon. Als exklusiver Supporter bekommst du Zugang zu unseren Episoden 7 Tage früher und hilfst uns gleichzeitig, die Privatpiloten-Lounge weiter abheben zu lassen. Schau gerne vorbei auf Patreon und werde Teil unserer Community. Vielen Dank fürs Zuhören und always many happy landings.